Kato-Schuh Nummer 47. Danjia verbrennt ein Buddha-Bild. Einst, als Zen-Meister Danjia Tianran den Tempel Huilinzi in der Hauptstadt besuchte, war es so kalt, dass er ein hölzernes Buddha-Bild aus der Buddha-Halle nahm, es in Brand setzte und sich selbst am Feuer wärmte. Der Priester sah dies zufällig und schimpfte mit Danjia, indem er sagte, »Wie kannst du unseren hölzernen Buddha verbrennen?« Danjia schürte die Kohlen mit seinem Stab und sagte, »Ich verbrenne es, um die heiligen Reliquien zu bergen.« Der Priester erwiderte, »Wie kann es in einem hölzernen Buddha Reliquien geben?« »Wenn es da keine Reliquien gibt«, antwortete Danjia, »dann gib mir bitte die beiden zugehörigen Bilder, um sie zu verbrennen.« Die Augenbrauen des Priesters fielen aus. Ja, setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Eine berühmte Geschichte. Danjia oder Tanka auf Japanisch ist im Tempel, ihm ist kalt. Und weil ihm kalt ist, greift er sich irgendeine hölzerne Buddha-Statue, wirft sie ins Feuer und setzt sich da dran und wärmt sich die Hände. Und der Priester kommt und schimpft ihn aus. Das ist eigentlich noch eine sehr nette Reaktion, wenn man eine Reliquie eines Tempels ins Feuer wirft. Könnte man sich mehr vorstellen als nur ausschimpfen. Dass er so nett reagiert, liegt vielleicht daran, dass Danjia ein buddhistischer Meister ist, dem man Respekt erweist. Und vielleicht hat er diesen Respekt vor diesem Meister. Und deswegen hat er ein bisschen einen Vorschuss. Und er fragt ihn zumindest, was das soll. Ist ja so ein Zen-Meister, sind ja alle immer ein bisschen komisch. Versteht man nicht immer, aber vielleicht kann er es erklären. Und Danjia gibt tatsächlich eine Erklärung und sagt, ich mache das, um die heiligen Reliquien zu bergen. Die heiligen Reliquien, Shariras, das sind die Überreste, die übrig bleiben, wenn man einen verwirklichten Meister oder eine Meisterin verbrennt. Traditionell. Das heißt, die werden dann irgendwie eingeäschert, wie das im Buddhismus in Asien üblich ist. Und was dann übrig bleibt, sagt man, sind ein paar Edelsteine, die liegen da in der Asche rum. Und was auch noch dazu gehört, ist, die entsprechenden Heiligen entwickeln einen Regenbogenkörper und verschwinden dann in einem Regenbogen und alles, was übrig bleibt, sind halt diese Juwelen. Die liegen dann mitten in der Asche rum. Das war die Vorstellung. Und das war so ähnlich wie so eine Hexenprobe. Also wenn Juwelen drin sind, war es ein Heiliger. Wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. Das Ganze kommt wahrscheinlich aus dem Reliquienkult, den man natürlich auch mit dem Buddha getrieben hat, obwohl er eigentlich total unpassend ist. Denn man hat die physischen Hinterlassenschaften von Shakyamuni Buddha angeblich aufbewahrt. Also Buddhas Zähne sind in irgendeinem kleinen Schrein drin. Und der Volksglaube will es so, auch wenn man nur zu so einem Schrein mit Buddhas Zähnen pilgert, ist das schon karmisch total toll, bringt mich richtig weiter spirituell, weil ich meinen Geist auf die Lehre des Buddha ausrichte. Was Shakyamuni Buddha selbst von diesen Interpretationen gehalten hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, er hätte damit nicht viel am Hut gehabt, denn es war ihm sehr wichtig, über sich selbst zu sagen, dass auch sein Körper vergeht, dass dann nichts übrig bleibt. Wenn man einen Menschen verbrennt, ist das meistens natürlich dann weg. Alles, was Wasser enthält, verdampft, die Haut verbrennt, die Knochen verbrennen. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen stabiler. Und am längsten halten natürlich Zähne und Knochen. Das heißt, die Shariras, die man tatsächlich gefunden hat, waren wahrscheinlich einfach Knochenstücke. Ein bisschen glänzender Zahn. Oh, guck mal, Sharira, doch ein Heiliger. Das war also die Vorstellung, was passiert, wenn man einen Heiligen verbrennt. Wenn man sowas nicht gefunden hat, dann war es wahrscheinlich kein Heiliger. Genau darauf bezieht sich Dangia mit seiner Antwort. Er sagt: Ich verbrenne diesen Buddha, um die heiligen Reliquien zu bergen. Und der Priester sagt: Das ist ein Holzbuddha, es kann keine Reliquien geben. Also ist die Schlussfolgerung von Dangia, das ist hier nicht so klar, dann ist das auch kein heiliger Buddha. Da sind ja keine Shariras drin. Logisch. Und die Augenbrauen des Priesters fallen aus. Das Ausfallen der Augenbrauen ist ein Zeichen dafür, dass man den Dharma falsch gelehrt hat. Ein Lehrer, der den Dharma falsch lehrt, dem fallen die Augenbrauen aus. Sehr gefährlich. Müsste eigentlich dauernd passieren. Aber anscheinend ist der Dharma sehr tolerant, was das angeht. Das ist eine sehr wichtige Zen-Geschichte. Sehr zentral und immer wieder zitiert, gerne herausgekramt, um zu zeigen, worum es im Zen geht. Weil es essentielle Punkte des Zen enthält, dieses kurze Geschichtchen. Diese Sache, so ähnlich wie das Zerteilen der Katze, das Töten der Katze, sind Sachen, die andere buddhistische Schulen wahrscheinlich nicht akzeptieren können. Das mit der Katze kommt bei uns auch nicht so gut an. Katze töten, um irgendwelche Mönche zu erleuchten, eher nicht. Können wir uns auch nicht mit identifizieren. Deswegen lassen wir das weg. Aber diese Geschichte tötet keine süßen Haustiere. Also ist sie etwas geeigneter, um diesen Unterschied aufzuzeigen. Ein hölzerner Buddha ist für andere Schulen eine Repräsentation des Buddhas selbst. Was du einer Buddha-Statue tust, das tust du dem Buddha. Und es gibt ein paar Todsünden, auch im Buddhismus, oder Übertretungen, die äußerst schwer auszulöschen sind. Vater und Mutter töten gehört nicht dazu. Da kann man was machen. Das kann man dem Buddha beichten oder sich an den Buddha wenden und man kann von dieser Schuld befreit werden, sogar von dieser großen Schuld. Die schlimmsten karmischen Dinge, die man tun kann, sind die Sangha spalten oder ein Arhat oder ein Buddha verletzen. Töten kommt da, glaube ich, nicht vor, explizit. Vielleicht, weil die Annahme ist, dass das gar nicht geht. Oder weil allein schon der Gedanke, dass man so etwas tun könnte, als Blasphemie gelten könnte. Da wird also nur von Verletzen geredet. Das heißt, wenn man karmisch verursacht, dass ein Buddha sich den Zeh aufreißt, das ist eine sehr schlimme Sache. Das ist die Sichtweise im traditionellen Buddhismus. Die Holzstatue repräsentiert den Buddha. Und die Holzstatue repräsentiert Shakyamuni, der in Form der Holzstatue bei uns ist. Das heißt, letztendlich bei dieser Sichtweise ist der Buddha nicht präsent in persona, sondern stellvertretend durch Symbole. Das Symbol repräsentiert den Buddha. Und was man dem Symbol tut, das tut man dem Buddha. Das ist also gleich schwerwiegend als Übertretung. Entsprechend wäre es äußerst schlimm, einen hölzernen Buddha ins Feuer zu werfen für die meisten Schulen. Als wir unsere Vesak-Feier vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren oder so gemacht haben, sind wir in die verschiedenen buddhistischen Gemeinschaften gegangen und haben uns so die Räumlichkeiten mal angeguckt und uns das zeigen lassen. Und unser Manjushri, glaube ich, und irgendein anderer Buddha stand bei uns im Doksan-Raum auf dem Fußboden. Und das war für manche Leute physisch nicht zu ertragen, dass ein Buddha auf dem Fußboden steht, dass auf dem Tisch stehen. Ein Buddha am Boden hinzustellen bedeutet, ihn nicht zu ehren. Es gab in der buddhistischen Community, nach dem, was ich gehört habe, auch ernsthafte Probleme damit, dass Baumärkte Fußabtreter mit Buddhas da drauf verkaufen. Das heißt, die betreffenden Buddhisten fühlten sich genauso angegriffen wie viele andere Leute, die irgendeine Religion praktizieren, weil sie sich mit diesen Bildern von diesem Buddha identifizierten. Also, Dangya nimmt das Buddha-Bild, den Holz-Buddha, den da, den werde ich jetzt mit dem Feuerzeug nicht ankriegen, macht mir wahrscheinlich auch keine Freunde, und zündet es an, setzt sich ans Feuer. Wir können schon mal davon ausgehen, dass er weiß, was für eine Reaktion er damit auslöst. Das ist ganz bestimmt nicht, oh, mir ist kalt, nehme ich den Buddha. Sondern vielleicht schon, mir ist kalt, aber ja, dann nehme ich halt den Buddha. Und wenn die sich aufregen, dann ist das gut für sie. Lernen sie was dabei vielleicht. Also, es ist nicht eine Alltagshandlung, sondern es ist eine gewollte, bewusste Demonstration von Buddhas Lehre. so wie Danji sich versteht. Es ist ziemlich punkig. Es ist eine Aktion, wie Diogenes sie auf dem Marktplatz von Sinope macht, der mit einer Laterne am helllichten Tag dahin geht und auf die Frage, was er da macht, sagt: Ich suche Menschen. Oder eine ähnliche Inszenierung wie Jesus, als er nach Jerusalem kommt und die Geldwechsler aus dem Tempel wirft. Natürlich wissen sie, dass das Ärger gibt. Aber es gehört dazu. Es gehört dazu, zu ihrer Sicht der Lehre. Was Dangia eigentlich zeigen will, ist, das, was ihr da verehrt, dieser hölzerne Buddha, ist ein Stück Holz, mehr nicht. Was ihr daraus macht, mit euren Vorstellungen, ist vielleicht etwas anderes, aber es wird euch nicht befreien. Das ist nicht der Weg, frei zu werden, einen hölzernen Buddha zu verehren. Es ist nicht der Weg, euch auf einen Buddha aus der Vergangenheit auszurichten. Es ist nicht der Weg, euch an irgendwelche Vorschriften, die Jahrhunderte nach dem Tod des Buddha erfunden wurden, auszurichten und zu glauben, wenn ihr das tut, wenn ihr in Übereinstimmung mit diesen Riten und Regeln seid, dass euch das irgendwie freier macht oder auf dem Weg des Buddha begleitet. Ganz im Gegenteil. Obwohl ihr offensichtlich eine Art Buddha-Dienst durchführt hier, stellt ihr diesen Buddha hin, als Zeichen des Respekts vor der Lehre des Buddha. Und es hat einen zentralen Platz und wahrscheinlich wird er vielleicht auch nochmal geölt. Obwohl ihr das tut, obwohl ihr dieser Statue Respekt erweist und obwohl ihr glaubt, ihr würdet damit den Buddha ehren, tut ihr eigentlich genau das Gegenteil damit. Eigentlich ist das, was ihr tut, ein sich abwenden von dem Weg des Buddha. Debbie und ich waren vor 2 Wochen in einem Tempel. Zu einer Zeremonie, auch eine Vesak-Feier, wo das Buddha-Kind gebadet wurde. Das war die Feier von Buddhas Geburt. Und das Buddha-Kind, so eine kleine Figur, und zur Zeremonie gehörte halt, dass man das kleine Buddha-Kind mit einer Schöpfkelle aus süßem Tee begossen hat und dann weitergegangen ist. Das haben dann halt alle so gemacht. Das Ganze in einem prächtigen Tempel, in einem kleinen goldenen Kästchen, war das also sehr schön anzusehen. Eine sehr schöne Zeremonie, die vorher war. Und etwas, was die Gläubigen wahrscheinlich mit Vertrauen erfüllt. Und Vertrauen ist eigentlich der ganze Hintergrund dieser ganzen Verehrungszeremonien. Also der sinnvolle Hintergrund, sage ich mal. Es geht natürlich auch darum, meiner Religion einen gewissen Standpunkt in der Gesellschaft zu erhalten, damit ich auch weiter Spenden von der Sangha kriege. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass das nicht die Motivation ist, dann haben diese ganzen Kulte mit den Reliquien und solchen Feiern den Hintergrund, Vertrauen in den Buddha, in die Lehre des Buddha zu wecken. So wird es erklärt. Shraddha oder Saddha ist ein wichtiger Teil der Übung, insbesondere für Laien, sagt man. Und deswegen baut man diese Tempel nicht nur für Mönche, sondern eben auch als Pilgerorte für buddhistische Laien, die da hinkommen können, hölzerne Buddhas angucken können, hier ein Räucherstäbchen reinstecken. Ich bin einen langen, weiten Weg gegangen. Ich kann zwar den buddhistischen Weg nicht wirklich gehen, aber dieser Fußweg war ein buddhistischer Weg. Und ich kann hier immerhin ein Räucherstäbchen kaufen und da reinstecken und vielleicht noch ein bisschen Geld in die Tempelkasse spenden. Das ist so das, was ich in meinem Leben an Buddhismus praktizieren kann. Und das ist mein Buddha-Weg. Wenn Dangia den hölzernen Buddha anzündet, verbrennt, ist das das gleiche wie das Rauswerfen der Geldwechsler. Auch die Geldwechsler versprechen den Leuten, die in den Tempel nach Jerusalem kommen, dass sie eine Form von Befreiung bekommen. Dadurch, dass sie etwas Geld für das Opfer geben, dafür kriegen sie gutes Karma sozusagen. Und auch die Leute, die zu diesem Tempel kommen und sich vor diesem hölzernen Buddha verneigen, haben erstmal das Gefühl, dass sie ja etwas tun, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und das ist natürlich ein nettes Gefühl, etwas tun zu können. Und es ist auch relativ überschaubar. Muss man nicht so viel Zeit investieren, nicht so viel Energie investieren, sondern man kann einfach dahin gehen, ein Räucherstäbchen kaufen, bisschen Silbergeld in die Kasse werfen und dann kommt man ein bisschen näher zur Befreiung, auch wenn man als Laie nicht die Möglichkeit hat, das wirklich zu praktizieren. Dangias Aktion hat zur Aufgabe zu zeigen, dass das nicht hilft. Dass das, was den Leuten mit diesem hölzernen Buddha wahrscheinlich eine wunderbare Schnitzarbeit ist, vermittelt wird, dass das eigentlich ihnen eher schadet. Es schadet ihnen deshalb, weil es ihnen nahelegt, dass es sinnvoll wäre, den Buddha so zu verehren wie einen Gott. Denn letztendlich ist das von der Form her sehr ähnlich einer Gottesverehrung. Wenn man den schlimmen Israeliten in ihrer besten Zeit begegnet wäre und sie hätten das gesehen, hätten sie sofort gesagt, da wird ein Götze verehrt. Und gemäß ihren alten Vorschriften hätten sie das sofort zerstört. Dieses Heiligtum sieht aus wie eine Götzenverehrung. Die Leute, die da hinkommen, bekommen das Gefühl, dass der Buddha etwas von ihnen Abgetrenntes ist. Der Buddha ist nicht so ein freundlicher kleiner Buddha wie der hier, der ist ja schön klein. Schüchtert uns nicht so ein. Wenn man in einen Tempel kommt, dann sind die Buddhas meistens überlebensgroß, mindestens doppelt so groß wie ein normaler Mensch. Und man guckt nach oben, ganz wichtig, deswegen darf man Buddhas nicht auf den Boden stellen, der ist eigentlich viel zu tief. Man muss eigentlich, wenn man einen Buddha sieht, nach oben schauen. Deswegen sind die Altäre immer über Brusthöhe, man muss nach oben schauen. Also ein Buddha ist überlebensgroß und er steht immer über mir. Ich muss zu ihm aufschauen. Und der Buddha ist gleichzeitig dann noch meistens vergoldet und mit kostbaren Farben geschmückt. Genau wie der da. Und wunderschön. Ein Kunstwerk. Schönheit wird ausgedrückt durch unter anderem Symmetrie. Ein Buddha muss immer symmetrisch sein, zumindest das Gesicht. Asymmetrie weist immer auf irgendwelche Mängel hin. Und ein Buddha hat dann meistens auch noch irgendwelche besonderen Zusatzattribute, wie die Urna, das ist so eine Flamme, die aus seinem Kopf rausleuchtet, die seine Erleuchtung verkörpert. Und er hat 32 Merkmale der Vollkommenheit. Das kennzeichnet einen Tempel-Buddha. Was passiert mit jemand, der sich so einem Buddha gegenüber sieht? Das ist eigentlich genau der gleiche Effekt, den wir haben, wenn wir in eine Kirche reinkommen. In eine klassische Kirche, nicht in so ein modernes evangelisches Ding, sondern in eine gute alte katholische Kirche mit ihrer Architektur. Alles glänzt, alles ist Gold, wir müssen nach oben gucken, wir fühlen uns klein, wir fühlen uns unvollständig, wir sind ein Nichts, wir können eigentlich nichts tun, außer uns voller Vertrauen all dem hingeben und vielleicht ein bisschen Spende da lassen. Das passiert auch, wenn man so einem Holzbuddha aus Gold gegenübersteht. Es ist sehr beeindruckend. Guckt nach oben. Man guckt sich dann auch das Gesicht an, was meistens von einem Halblächeln geziert wird. Und sehr friedvoll ist. Und dann fängt man an, sich mit dem zu vergleichen. Auf der einen Seite ein goldenes Bild der Vollkommenheit, übermenschlich. Auf der anderen Seite ich, menschlich, allzu menschlich, fühle mich gar nicht vollkommen, fühle mich auch nicht vollkommen ausgeglichen. Ich fühle mich begrenzt und ich bin ziemlich sicher, dass ich das, was der Buddha erreicht hat, worum es in der Lehre des Buddha geht, ganz bestimmt nicht erreichen kann. Nicht in diesem Leben. Vollkommen unmöglich. Allein schon, wie ich an diese goldene Farbe komme, ist ein Problem. Was muss ich dafür tun? Nicht vorstellbar. Und weil es so unvorstellbar ist, ist die Lehre von der Wiedergeburt im späteren Buddhismus auch viel wichtiger geworden als früher. Also die Vorstellung, dass ich in diesem Leben dafür sorgen muss, dass ich eine Wiedergeburt kriege, die günstiger ist, die mir die Möglichkeit gibt, im nächsten Leben ein Buddha zu werden, die spielte im ursprünglichen Buddhismus kaum eine Rolle. Oder im Theravada, das ist nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger zu sehen, wenn du den spirituellen Weg gehen willst, in diesem Leben ein Arhat zu werden. Dafür musst du halt ein bisschen radikale Maßnahmen ergreifen und deine Familie verlassen. Ist halt so. Aber du kannst es schaffen in diesem Leben. Ohne Folgegeburt. Im Mahayana wurde das dann gang und gäbe, dass man sagte, es ist eigentlich für die meisten Leute nicht zu packen. Also muss man sehen, dass man die Voraussetzung für eine gute Wiedergeburt bekommt. Und dann kriegt man so einen Buddha-Körper im nächsten Leben oder im übernächsten Leben oder in 10.000 Leben. Kann sich lang hinziehen und dann kommt man raus. Und weil das aus eigener Kraft sehr, sehr mühselig ist, ist der Weg dann, man kann sich an Buddhas und Bodhisattvas wenden, die einem helfen. Die helfen einem zumindest, in deren Buddha-Land reinzukommen. Und wenn man da reingeboren wird, dann sind die Chancen wieder viel einfacher, weil nur auf unserem Planeten hier, in unserer Wirklichkeit, ist der Weg zur Buddhaschaft so schwer. In einem Buddha-Land ist es viel einfacher. Das ist natürlich etwas, was beruhigend ist für Leute, die erstmal auf der Suche sind, dass sie, wenn sie es aus eigener Kraft nicht schaffen, dass sie sich dann ja einfach an jemand anders wenden könnten, der für sie das mit der Befreiung macht, oder zumindest die Weichen dafür stellt. Das bedeutet aber umgekehrt auch natürlich, dass es schon impliziert, du kannst selbst gar nichts daran machen. No chance. Oder dein Anteil ist so minimal, kannst du vergessen. Das gibt es auch im Christentum zum Beispiel. Im Christentum ist das ein wichtiger Teil des Protestantismus. Du kannst nicht zu Gott finden durch irgendeine eigene Tat. Kannst du nichts machen. Das ist Werksgerechtigkeit, nennt man das da. Geht nicht, du kannst dich nur auf die Gnade verlassen. Wir, die wir hier Zen üben, stehen ja zum Glück weit darüber, über solchen Vorstellungen. Wir haben natürlich hier diese Buddha-Statuen, aber wir wissen natürlich, dass das nur Symbole sind, dass wir das nicht ernst nehmen, dass das nicht so wichtig ist. Das ist sehr erstaunlich, auch in der Zen-Geschichte, dass die Sachen, die eigentlich total zentral sind, gerne zitiert werden, aber nicht befolgt werden. Das eine ist die Geschichte mit den Buddha-Statuen. Oder hier. Kein Zen-Priester würde auf die Idee kommen, eine Buddha-Statue ins Feuer zu werfen. Kann man ja mal versuchen in Japan, gucken, was passiert. Das ist wahrscheinlich ein schönes Echo. Eine andere Sache kann man lang und breit lesen in der Geschichte, die eigentlich beschreibt, wie die Patriarchenlinie entstanden ist. Im Plattform-Sutra, im Sutra des sechsten Patriarchen, steht ausdrücklich drin, hört auf mit diesem Scheiß, gebt dieses Gewand und diese Schale nicht weiter. Und seitdem haben wir eine Zen-Tradition, die das gerne zitiert. Und trotzdem immer noch meint, irgendein Dharma weiterzugeben und implizit immer noch Gewänder und Schalen weitergibt. Inkonsequent, auf jeden Fall. Und das zeigt aber eigentlich nur, wie stark diese Muster in unserem Geist sind und wie stark sie ein Bedürfnis bedienen, was wir haben. Also die Tatsache, dass wir immer noch diese hölzernen Buddhas haben, obwohl sie eigentlich anscheinend verbrannt gehören, zeigt uns einfach, dass es für uns einfach sehr entgegenkommend ist, uns so etwas zuzuwenden. Dass wir dem Vorschlag, das könnte ja zumindest nicht schaden, einen Beschützer auf dem Weg des Dharma zu haben oder einen Helfer, dass wir dem nicht so richtig abgeneigt sind, dass wir das doch auch gerne hören, diesen Teil. Und insofern ist es auch bei uns so, der wir ja über diesen Aberglauben, den diese anderen Buddhisten haben, weit erhaben sind, dass wir das in Wirklichkeit eben doch mit uns rumschleppen, solche Vorstellungen. Dass hölzerne Buddhas wichtig sind, dass es Dinge gibt, die heilig sind, und dass es Dinge gibt, die ich nicht aufgeben kann, die total zentral sind. Zazen als Übung zum Beispiel ist etwas, was wir bestimmt nicht loslassen können, wir, die wir hier sitzen. Deswegen sind wir hier. Wir glauben, dass das total wichtig und zentral ist und dass es ohne das nicht geht. Das ist auch inkonsequent, auch eine der typischen Inkonsequenzen der Zen-Tradition. Es ist vollkommen klar, auch in Japan weiß man das, dass viele Zen-Lehrer niemals so etwas wie Zazen gepredigt haben.
Überhaupt nicht. Und viele andere haben das aus Konvention mitgemacht, weil sie gesehen haben, die Leute wollen das halt. Die brauchen das. Die müssen das Gefühl haben, irgendetwas zu tun. Also machen wir das mit. Aber sie haben immer gesagt, das ist eigentlich nicht wichtig. Das ist nicht der Punkt. Und das ist letztendlich die Herausforderung für uns in dieser Geschichte, dass wir das, was wir hier machen, in Frage stellen, überlegen, was unsere hölzernen Buddhas sind und was wir tun müssten, um so zu praktizieren, dass wir keine hölzernen Buddhas brauchen. Dass wir herausfinden, was wirklich der Weg zur Befreiung ist. Und das bedeutet letztendlich auch, dass wir selbstständig werden, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, unseren eigenen Weg finden und selbst handeln. Ganz wichtig. Das Entscheidende an Dangias Erkenntnis ist nicht, dass er sie hat. Das Entscheidende ist, dass er sie umsetzt. Dass er das, was er erkannt hat, auch wirklich klar zum Ausdruck bringt. Ohne jeden Zweifel. Wer von uns würde sich das trauen, den heiligen, hölzernen Buddha zu verbrennen? Äußere Dinge, wie so einen hölzernen Buddha, können wir leicht den Rücken kehren. Die hölzernen Buddhas, die wir in uns selbst mit uns rumtragen, unsere Vorstellungen, wie etwas zu funktionieren hat, die sind teilweise genauso magisch und albern wie dieser Volksglaube daran, dass in einem hölzernen Buddha irgendwelche Juwelen drin sind. Und es ist unsere Aufgabe, das müssen wir uns immer wieder klar machen, und auch die Tradition hilft uns da nicht, denn auch die Tradition selbst hat diese ganzen Sachen wieder eingeführt. Wir müssen uns selbst klar machen, was wirklich der Weg des Zen ist, was wirklich zur Befreiung führt. Vielen Dank.